einige Vorbemerkungen. Einen Teil lasse ich weg. Zweite Vorbemerkung. Das wird keine erbauliche Predigt. Wir haben jetzt so viel Schönes schon gehört. Das reicht für heute. Ich mache es jetzt mal anders. Nein, ich muss ehrlich sagen, dass ich beim Vorbereiten dieser Predigt Probleme hatte. Mit mir selber und mit dem Text. Ich lese euch den Text mal vor. Er ist ganz ähnlich wie das, was wir eben schon gehört haben. Ich lese euch den Text mal vor und ich mache kleine Einschübe, damit ihr versteht, warum ich diese Probleme hatte. Dieser Text steht in Jesaja 58, die Verse 7 bis 12. Und die sind für ein Erntedankfest vorgegeben in der Perikope. Also ich habe sie mir nicht ausgesucht. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann, und jetzt kommt mein Einschub, und nur dann, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann und nur dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann und nur dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Versteht ihr, warum ich so meine Schwierigkeiten habe mit diesem Text? Das ist, denke ich, was sehr Herausforderndes. Was ist das für eine Predigt? Die ist jetzt 2500 Jahre alt. Und sie geht immer noch, jedenfalls bei mir, unter die Haut. Sie lässt nicht zu, dass wir am Erntedankfest ein Fest feiern in weltfremder Religiosität mit schöner Deko und privaten Gefühlen. Der Prophet lässt nicht zu, dass wir heute einfach gedankenlos danken und morgen mit frischer Kraft so weitermachen wie bisher. Vielleicht haben wir auch schon längst gespürt, wo unsere Schwierigkeiten mit dem Erntedankfest und dem Danken liegen. Erntedankfest, das klingt, das haben wir ganz am Anfang schon gehört, so nach Landleben und Natur. Aber wer hat zu all dem von uns noch ein Verhältnis? Wer weiß noch bei uns von den Abhängigkeiten von den Naturgewalten? Wir sehen im Fernsehen bestenfalls Erdbeben und Überschwemmungen und Stürme und Vulkanausbrüche. Aber das ist alles weit weg. Wenn bei uns die Erde wackelt wie neulich, dann ist das eigentlich kaum der Rede wert. Wer empfindet noch Dankbarkeit dafür, dass Böden, Wind und Wetter uns wieder einmal den Ertrag nicht verweigert haben? Gut, wir haben dies Jahr keine Äpfel. Wer nicht gerade Landwirt ist, dem kann es doch im Grunde wurscht sein, wenn einmal eine Ernte ausfällt. Deswegen bleiben doch die Regale nicht leer. Für ein paar Cent mehr kommt dann eben alles von woanders her. Wir sind überversorgt. Wie soll da in unserem Herzen noch so etwas wie Dankbarkeit entstehen? So mancher Landwirt flucht, wenn er sieht, was seine Erzeugnisse bei einem solchen Überangebot noch wert sind. Und wenn Bauern für die Produktion von Milch noch drauflegen müssen, dann stimmt irgendwas nicht. Und dennoch schmücken wir, was hat Almut gesagt, traditionell alle Jahre unseren Tischaltar und legen drauf, wobei wir gerade noch ein halbwegs gutes Gewissen haben. Garantiert ungespritztes Obst. Gott sei Dank steht ja nicht drauf, wie viel Natur, wie viel Schöpfung bei so manchem, womit wir unseren Wohlstand verdienen, verbraucht, belastet, vergiftet und zerstört haben. Die mich kennen, wissen, ich habe solche Untersuchungen mal gemacht. In Darmstadt sind in 25 Jahren 8% der wildwachsenden Pflanzen verschwunden oder sehr viel seltener geworden. In 25 Jahren. Und dabei ist die Landwirtschaft tätig, kräftig tätig. Und Gott sei Dank steht ja nicht auf allen Päckchen Kaffee drauf, wie viel der Nahrungsmittelkonzern, der Kaffeeröster bei uns und der Supermarkt um die Ecke daran verdient hat. Und wie wenig der arme Bauer in Südamerika. Wir müssen uns ja sonst auch in Grund und Boden schämen. Ist das vielleicht auch der Grund, weshalb so vieles nicht auf diesem Erntedanktisch ist? Zum Beispiel kein Plastik, keine Chemie? Weil uns nicht wohl dabei ist natürlich, dass der Müll, den wir dabei erzeugen, als Wertstoff in alle Welt verschifft wird. Wenn wir uns unseres Wohlstandes mehr oder weniger bewusst sind, auch dankbar bewusst sind, und wir dürfen das auch, wir dürfen gerne das annehmen, was Gott uns gibt, das will ich überhaupt nicht verteufeln, dann können wir aber all die Probleme, die damit verbunden sind, nicht verdrängen. Wir, die wir zu den Fünftel der Menschheit gehören, das 4/5 aller Güter dieser Welt verbraucht. Wir dürfen es um Gottes und des Schöpfers dieser Welt willen nicht verdrängen. Das haben wir in unserem Text eben gelesen. Und wenn wir es ernst nehmen, dann muss, wie der Ausleger schreibt einmal, der grundlegende Dank früherer Zeiten abgelöst werden durch die grundlegende Buße für die tägliche Vergeudung, Zerstörung, Ignoranz und mangelnde Geschwisterlichkeit auf allen Ebenen der Gesellschaft. Das hat ein Herr Schneider mal geschrieben. Aber ich sehe es im Prinzip ganz genauso. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Auszug aus einer Gemeindezeitschrift von uns vorlesen, die von einem Ralf Jivas verfasst worden ist. Dieser Artikel, der ist Professor für Diakoniewissenschaft. Nur, dass ihr es einordnen könnt. Du kennst ihn. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Er schreibt unter dem Übertitel Globale Zusammenhänge. Unser Leben heute ist eingebunden in weltweite wirtschaftliche, politische und soziale Bezüge, in denen all unsere Entscheidungen globale Konsequenzen haben. Jede Kauf- und Nicht-Kauf-Entscheidung von mir hat sowohl Auswirkungen für die Produzentinnen und Produzenten der gekauften wie der nicht gekauften Waren. Die einen erhalten Geld für ihr Produkt, für die anderen erhöht sich der Druck im weltweiten Konkurrenzkampf auf dem Markt, wenn sich eine Ware nicht verkauft. Das heißt für mich, darf ich angesichts der Politik Erdogans noch Urlaub in der Türkei machen? Aber trifft mein Boykott, wenn ich ihn denn treffe, nicht gerade die Falschen? Wenn in den Urlaubsorten gerade diejenigen leben, die mehrheitlich gegen Erdogans Politik sind? Andere Frage, darf ich überhaupt in Ländern des armen Südens fliegen, auch um dort Arbeitsplätze im Tourismus zu schaffen? Oder sollte ich aus ökologischen Gründen lieber mit dem Fahrrad durch die eigene Heimat radeln? Und wieder ein Einschub, im Echo stand, glaube ich, vorgestern, ein Leserbrief, der mein armes E-Bike verteufelt, weil dafür auch noch Strom hergestellt werden muss. Also selbst das Fahrrad ist offenbar nicht ungiftig. Und weiter. Die Nachrichten, die mich aus aller Welt erreichen, zeigen, dass die internationale Politik die Weltprobleme nicht ausreichend lösen kann und oft privat organisierte Hilfe überlässt. Das können wir alle sehen. Und auch ich als Christ kann und soll helfen. Das sagt ja auch unser Predigtext hier. Aber welche Not hat Vorrang? Welche Organisation soll meine Spende erhalten? Wo soll ich meine Zeit und meine Kraft einbringen? Ich muss auch Hilfe versagen, obwohl sie notwendig wäre. Ich kann einfach nicht die ganze Welt retten. Wie sieht es aus, das gute, vorbildliche, christliche Leben in einer globalisierten Welt, in der alles mit allem zusammenhängt? Wie entscheide ich, wenn die Folgen meines Handelns sehr konkret, aber zugleich unabsehbar sind? Wie soll ich vermeiden zu sündigen, wenn ich Waren im Supermarkt auswähle, meine Spenden verteile und meinen Urlaubsort plane? Oder bin ich zum Sündigen verdammt, solange ich in den bestehenden Strukturen lebe? Ich glaube, ein Leben ohne Sünde ist in der modernen, komplexen Weltgeschichte gar nicht möglich. Wir sind eingebunden in Strukturen, die mit der Bereitschaft der Menschen rechnet, sündhaft zu handeln und in denen unser Handeln unvermeidlich negative Konsequenzen hat. Wir Menschen sind Egoisten, füge ich rein. Unser kapitalistisches Weltwirtschaftssystem ist deshalb so erfolgreich, weil es die Bereitschaft aller Menschen nutzt, im Zweifel den eigenen Vorteil, den besten Preis, das größere Vergnügen zu wählen. Es ist ein System des gnadenlosen weltweiten Konkurrenzkampfes, in dem das Wachstum und der wirtschaftliche Erfolg der Maßstab guten Lebens sind und nicht ökologische Nachhaltigkeit oder die Verbesserung der Lebenssituation der Ärmsten der Armen. Und wir Christen, und damit schließe ich dieses Zitat, sind, ob wir es wollen oder nicht, ein Teil dieses Systems. Hat euch das zu denken gegeben? Mir hat es das. Und das ist es ja, was die Predigt des Jesaja uns heute aufgibt. Wenn er hier eigentlich vom Fasten, von Buße, von Umkehr spricht. Heute, wo wir hier vor Gottes Angesicht versammelt sind, ist kein Platz für fromme Lügen und frommen Selbstbetrug. Wir wissen sehr wohl, und Gott weiß sehr wohl, dass das idyllische Bild, das Obst und Gemüse auf unserem Tisch hier vorne gibt, mehr verschweigt, als es zeigt, was es mit unserem Wohlstand auf sich hat. Und wenn wir uns das wieder einmal bewusst gemacht und zu Herzen genommen haben, dann sind wir ein großes Stück schon dahin marschiert, zu dem Punkt, zu dem uns Gott haben will. So verstehe ich diese Predigt des Jesaja. Ja, es ist wahr, dass der Kern des Christentums, der Lehre der Christen, ihr Glauben, ihr christliches Leben, ihre innere Umkehr und Hinwendung zu Gott ist. Aber es ist nicht wahr, dass das keine Auswirkung auf unser Reden und Handeln außerhalb dieser Mauern hat. Es ist nicht wahr, dass das keine Auswirkung auf unser Reden und Tun als Landes- und Weltbürger, als politische Menschen hat, auch wenn wir das gar nicht sein wollen. Denn das sagt die Predigt des Propheten ja hier unmissverständlich. Unsere Hinwendung zu Gott ist aufs Allerengste verbunden mit unserer Zuwendung zum anderen Menschen und zu allen anderen Geschöpfen. Deshalb gibt es kein wahres Fasten, keine wirkliche Umkehr zu Gott ohne Hinkehr zum Menschen. Keine Einsicht in die Höhen und Tiefen unseres Gottesverhältnisses ohne Einsicht in die Höhen und Tiefen unseres sehr weltlichen Verhältnisses. Wer Gott seine Schuld bekennt, darf seine Schuld gegen den Mitmenschen und gegen die Schöpfung nicht unter den Teppich kehren. Wer von Gott Liebe und Erbarmen erfährt, darf dem nahen und fernen Nächsten und der nahen und fernen Kreatur seine Liebe und sein Erbarmen nicht versagen. Wie könnte er auch? Der Christus, der sein ganzes Leben mit uns teilt, will keine Jünger, die ihr Brot, ihren Wohlstand, ihren Arbeitsplatz, ihre Interessen, ihr Leben für unteilbar halten. Und darum, brich dem Hungernden dein Brot und die im Elend sind, führe ins Haus. Und wenn du jemanden siehst, der nichts zum Anziehen hat, so kleide ihn und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Das ist Altes Testament, aber das steht ja genauso im Neuen Testament an dem Zitat, was Almut uns vorhin vorgelesen hat. Christus selbst hat das so formuliert. Da hat sich überhaupt nichts verändert. Und vielleicht ist das entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut sogar noch das Wichtigere. Ein Scheck ausfüllen ist einfach, aber Zeit und Liebe weiterzugeben und zu teilen, ist vielleicht das Schwierigere. Ja, wer das begriffen hat, der weiß sehr wohl, in welche Richtung er zu reden hat als Christ in der Diskussion um Sozialabbau auf allen Ebenen, auch in Deutschland. Der weiß sowohl sehr wohl, was er denen zu sagen hat, die wieder den nationalen und sozialen Egoismus predigen und den Hass auf alles Fremde. Der weiß sehr wohl, was er davon zu halten hat, wenn die Umkehr zu mehr Frieden mit der Natur auf unbestimmte Zeit verschoben wird, weil sonst Arbeitsplätze in Gefahr kommen könnten. Es gibt ja keinen Klimawandel, hat mal jemand gesagt. Lassen wir es nicht beim Wissen. Lassen wir es nicht beim schlechten Gewissen, bei unserem im Überfluss so leer gewordenen Herzen. Brich dem Hungrigen dein Brot. Tun wir es doch. Tun wir es, weil es nicht nur dem anderen, sondern bestimmt auch uns gut tut. Nicht unserem Bankkonto und vielleicht auch nicht unserem Wohlstand, aber unserer Seele, weil es dem Willen des Schöpfers entspricht. Nochmal ganz zum Anfang. Ich gestehe, ich habe beim Lesen des Jesaja-Textes zunächst dieses betont schlechte Gewissen bekommen. Ich habe ihn gelesen unter der Prämisse, und was, wenn ich da nicht genug tue? Nicht genug Hungrige sättige, nicht genug Obdach gebe, nicht genug kleide, nicht genug Zuwendung gebe. Und vielleicht ist es auch die wirkliche Absicht des Jesaja, so aufzurütteln. Aufzurütteln aus der Ruhe, die betäubt. Doch beim zweiten Lesen kommt noch ein weiteres hinzu. Und das sage ich jetzt nicht, um das Ganze abzumildern, sondern einfach auch, um diesen zweiten Aspekt deutlich zu machen. Der Teil ist jetzt nicht so lang, müsst ihr keine Angst haben. Gott gibt hier Verheißungen in seinem Text. Er gibt Verheißungen für Gehorsam. Welche Verlockungen, welche Versprechen sind das? Ich lese nochmal die Verse 10b bis 12. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Wollt ihr so heißen? Ich möchte so heißen. Das ist doch eine tolle Verheißung, die uns Gott da gibt, wenn wir gehorsam sind. Ich denke, das macht auch ganz viel Mut, mal über seinen eigenen Schatten zu springen und an dieser Stelle an sich selbst zu arbeiten. Nochmal, ich glaube, dass wir alles genießen dürfen, was Gott uns gibt, was er uns in seiner Gnade und Liebe schenkt. Aber ich glaube nicht, dass wir in unserer Gegend hier heute schuldlos leben können, wenn wir unsere soziale Verantwortung vor Gott betrachten, im Angesicht dieses Textes heute Morgen. Und ich bin weit, weit weg davon entfernt zu glauben, dass ich das heute besser mache als das Volk Israel zu Zeiten des Jesaja. Aber ich denke, wir müssen immer mehr lernen, mit Gottes Augen zu sehen, unseren Nächsten mit Gottes Augen zu sehen, wenn wir den hilfsbedürftigen Nächsten am Wegesrand, ich muss das, glaube ich, nicht weiter ausführen, ihr wisst, was ich meine, sehen. Wenn ich überlege, wie ich meine Zeit, mein Geld und meine Kraft einsetze in Gottes Reich, nach meinen Gaben und Möglichkeiten, Gott sieht mein Herz an. Herr, sei mir Sünder gnädig. Amen.